ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Ingo Fietze. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Frage vorneweg erstmal an einen Schlafforscher. Ist es ein guter Morgen für Sie? Haben Sie gut geschlafen?
Nicht wirklich.
Oh, Sie gucken mich gerade so streng an. Jetzt
ja, nee, das ist so eine klassische Frage. Übrigens, wenn man weg, geht man zur Arbeit, wird gefragt, wie hast du geschlafen? Wenn dann jemand sagt, ja, schlecht. Und dann, verstehen Sie, da kommt nicht, ach Gott, denn heute mach mal Pause zwischendurch oder mach mal ein Nickerchen oder geh nach Hause. Wird gar nicht ernst genommen.
Sind wir schuld, dass Sie schlecht geschlafen haben?
Erstmal gibt es den Schönheitsschlaf. Ich weiß nicht, sehen Sie mir an, dass ich heute Nacht nicht gut geschlafen habe?
Ich weiß ja nicht, wie schön Sie sonst aussehen. Sie sehen gut aus.
Naja, gut. Nein, ich schlafe gerne beim ich brauche meinen Schlafkomfort. Ja, dazu gehört zum Beispiel Temperatur. Also wenn ich in einem Zimmer schlafe, zum Beispiel Hotelzimmer, wo es zu warm ist und es wird auch irgendwie nicht kalt, dann schlafe ich automatisch schlechter. Und Stress im Bett ist auch nicht sehr schön. Ja, zum Beispiel mein Handy irgendwie ist gerade weg, weiß nicht wo.
Wie, verloren?
Gestern am Flughafen irgendwie verlustig geworden. Ich hoffe, ja. Ich bekomme es heute wieder. Aber allein diese Geschichte, ja, die verfolgt einen dann auch ein bisschen, kennt jeder aus dem täglichen Leben.
Wir sind ja nur ein halber Mensch ohne Handy jetzt fast noch, also wir sind so abhängig.
Und deswegen war der Schlaf nicht ganz so gut.
Das verstehe ich. Wie viele Stunden hatten Sie denn?
Ich bin aber auf 7 Stunden Schlaf gekommen. Ich hoffe, netto waren es 6,5.
Und wann ist wirklich ein Schlaf wichtig, dass man sagen kann, okay, da kommt man gut durch den Tag? Gibt es da so eine Stundenanzahl, können Sie das sagen?
Ja, von der Länge her sind es mindestens 6 Stunden. Wobei heute immer, also es gibt mittlerweile das Battle, was ist wichtiger, die Schlaflänge oder die Schlafqualität. Also es könnte auch sein, dass man mit 5,5 Stunden sehr guter Schlafqualität gut durch den Tag kommt. Mhm. Hat die Wissenschaft aber noch nicht nachgewiesen.
Hieß es bei Angela Merkel, glaube ich, immer, ne?
Angela Merkel hat sich mittlerweile revidiert.
Ja?
In ihrer Amtszeit hat sie ja immer kolportiert, dass sie nur 4 Stunden Schlaf braucht. Und ist dabei, wenn sie mit dem Auto unterwegs war, vom Termin A zu Termin B, natürlich im Auto einen Powernap vielleicht gemacht. Oder mit Sicherheit hat sie hinterher, glaube ich, auch erzählt. Nein, auch Frau Merkel braucht 7,5 Stunden Schlaf.
Ja, und vorschlafen geht ja auch nicht, oder?
Ja, man kann vorschlafen direkt für die Nacht, die kommt. Also Schichtarbeiter wissen, wenn sie abends tatsächlich nochmal einen Mittagsschlaf machen, zum Beispiel 1,5 Stunden schlafen, dann kommen sie fantastisch durch die 8 Stunden Nachtschicht.
Okay.
Da geht es.
Und jetzt haben Sie gerade gesagt, Temperatur ist wichtig. Was für eine Temperatur? Denn gibt es da auch Begrenzungen, dass man sagt, ja, so ab der Temperatur geht's noch und danach wird's schwierig?
Ja, also wir sagen, im Zimmer sollten 17 bis 22 Grad herrschen. Für Ü60 dürfen es auch 18, 19 bis 24 Grad sein.
Das wird jetzt im Sommer gerade schwierig.
Das wird schwierig. Auch wenn Sie mich fragen, was empfehle ich, wird es auch schwierig. Ich kann ja nicht sagen, jeder sollte sich jetzt Klimaanlagen anschaffen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, leider kann sich unser Körper nicht an die hohen Nachttemperaturen so schnell adaptieren, wie das Klima sich ändert. Es gibt ja Völker, die schlafen seit Jahren, seit Jahrhunderten unter warmen Bedingungen und haben sich adaptiert. Das schaffen wir Europäer nicht so schnell.
Ja, was machen? Gibt es eine Empfehlung?
Die erste Empfehlung ist akzeptieren, dass man in heißen Nächten tatsächlich schlechter schläft. Und dann natürlich das Schlafzimmer dunkel halten. Natürlich nicht die Zudecke benutzen, die man auch im Winter benutzt. Also vielleicht nur ein Laken. Bisschen auf die Ernährung achten. Nicht so spät essen, nicht so spät trinken. Am Tage auch mal abschwitzen, damit man nachts nicht schwitzt. Und ja, mit einem Glas und einer Tasse Kamillentee ins Bett.
Sie forschen seit mehr als 30 Jahren an der Berliner Charité. Rund um Schlafstörungen sind Oberarzt für innere Medizin. Und jetzt haben Sie gerade eben gesagt, oh, Sie hatten eine Nacht, die war gar nicht so gut. Ihnen würde man ja unterstellen, Sie haben doch alles in der Hand, um für guten Schlaf selbstständig sorgen zu können. Warum geht's manchmal dann doch nicht?
Ja, wenn ich denen glauben würde, die sagen, hallo, mach dir doch mal einfach schöne Gedanken oder hör Musik oder Podcast oder entspanne oder mach Muskelentspannung, dann wirst du schon schlafen können. Den muss ich sagen, als Experte, diese gesamten Empfehlungen kenne ich auch.
Ja.
Aber ich kenne auch die vielen Schlafgestörten, die sagen, Doktor, ich habe überhaupt keine Probleme, ich bin vollkommen entspannt, ich lege mich ins Bett, ich kann nicht einschlafen. Das ist das Wesen einer Insomnie, einer Schlafstörung.
Also und die ist dann nochmal anders zu werten, muss man unterscheiden zwischen Schlafstörungen, da gibt es nicht nur eine.
Na, Schlafstörungen generell gibt es ja, die häufigste ist die Insomnie, also ich kann nicht einschlafen, nicht durchschlafen oder wache zeitig auf. Zweite häufigste Schlafstörung ist Schnarchen und Atmungsaussetzer, kennen viele Drama, Schnarchen im Schlafzimmer. Und dritthäufigste sind die unruhigen Beine im Schlaf, eher bei Älteren. Und das andere sind interessante Schlafstörungen, wie Schlafwandeln, aus dem Bett fallen, nachts sich bewegen, ja. Zirkadiane Schlafwachrhythmusstörung, Jetlag, wenn ich Zeitzonen überfliege. Das sind so die Schlafstörungen, mit denen wir zu tun haben.
Auf jede müssen Sie ja individuell eingehen dann, ne?
Ja, deswegen gibt's den Schlafmediziner, ist eine Zusatzbezeichnung in der Medizin, wie der Sportmediziner zum Beispiel oder Allergologe. Und als Schlafmediziner kennt man halt diese gesamten Formen der Schlafstörungen, die man alle übrigens sehr gut diagnostizieren und heute auch behandeln kann.
Jetzt gibt's immer mehr Krankschreibungen aufgrund von Schlafstörungen. Haben Sie eine Erklärung als Schlafforscher dafür gefunden?
Das ist ja interessant, was Sie da gerade sagen. Ich hoffe, die Krankenkassen hören nicht zu. Ich würde mich freuen, wenn es mehr Krankschreibungen gibt. Allein ich glaube es noch nicht. Weil wenn man heute zum Hausarzt geht und sagt, ich bin fix und foxy, ich habe jetzt eine Woche nicht geschlafen, ich kann tatsächlich nicht arbeiten, bitte nehmen Sie mich eine Woche aus dem Arbeitsrhythmus raus, dann schreiben nur wenige Hausärzte Insomnie-Schlafstörungen auf die Krankschreibung, sondern vielleicht Depression oder Psychovegetativen, also andere Diagnosen, die Sie kennen, weil die Diagnose Schlafstörung auf den AU-Schein zu schreiben, das ist tatsächlich noch nicht Usus in Deutschland.
Weil es so wenig Mittel dagegen gibt und weil man bei einer Depression vielleicht eher was verschreiben kann und man für die Schlafstörung eher forschen muss?
Nein, weil selbst Ärzte die Schlafstörung noch zum Teil als Befindlichkeitsstörung ansehen und nicht als Diagnose.
Ja. Das heißt, unser Bewusstsein für den Schlaf müsste sich erstmal wandeln?
Ja, unbedingt. Also einmal bei uns selber, bei vielen. Wir haben ja leider in der Schule nichts über Schlaf gelernt und dann wissen wir auch nicht, dass Schlafstörung eine Krankheit ist. Und es gibt viele Ärzte in Deutschland, die im Studium nichts über Schlafstörungen gehört haben. Es wurde einfach nicht gelehrt. Dann gibt es auch wenig Weiter- und Fortbildungsangebote und deswegen dieses Nichtwissen zum Teil.
Was ist denn dann Ihre Handlung, die Sie am häufigsten machen müssen, wenn dann Patienten kommen? Also gibt es dann irgendwie, es gibt ja so Mittelchen, ja, dann sprüht sich jemand was aufs Kopfkissen und hat einen guten Duft und schläft dann ein? Oder was ist das, wozu Sie greifen? Sind es klassischerweise Tabletten?
Naja, die zu uns kommen, die haben schon alles ausprobiert. Ja. Die waren beim Psychologen, die waren beim Psychotherapeuten, die haben sich ein neues Bett gekauft, waren in der Apotheke, haben von oben bis runter alles gekauft, was es dort gibt, haben in der Werbung gelesen, was dort helfen soll. Sie sind einfach verzweifelt, weil sie schon viel Geld ausgegeben haben, vieles probiert haben, den Ehemann aus dem Schlafzimmer verbannt, weil er schnarcht und so weiter und so fort. Und wenn das Ganze eben über länger als 3 Monate geht oder länger als 1 Jahr mit Auge zudrücken, man schlecht schlafen kann, dann helfen tatsächlich nur medizinische Mittel. Und das wären dann zum Beispiel bei einer Schlafstörung auch mal eine Schlaftablette.
Ja. Jetzt sagen Sie gerade, den Ehemann verbannt aus dem Zimmer. Lässt sich das sagen, ob die Schlafstörungen häufiger bei Frauen oder bei Männern stattfinden?
Ja, das ist interessant. Bisher, die letzten 25 Jahre, habe ich gesagt, Schlafstörung, Insomnie, bei Frauen häufiger als bei Männern. Jetzt habe ich doch gerade gelesen, vor einem halben Jahr in den USA, neue wissenschaftliche Erhebungen. Bei Männern wird bei Männern häufiger als bei Frauen. Überrascht mich selber. Ja. Aber man kann heute nicht mehr sagen, dass Frauen eher schlecht schlafen als Männer. Nein, das ist gleich verteilt.
Wenn wir über Schlafmythen sprechen, welcher Mythos ist denn am weitesten verbreitet?
Also eigentlich alle, gibt so circa 10 Mythen. Ich nenne mal einen, im Alter brauchst du nicht so viel Schlaf, das ist einer.
Stimmt nicht.
Die 90-Jährige braucht genauso viel Schlaf wie die der 40-Jährige. Ach, ja. Also die Schlaflänge nimmt tatsächlich nicht ab. Was der Unterschied ist bei allen Älteren, man wird häufiger wach im Schlaf. Die Wachzeit nimmt etwas zu durch die häufigen Wachphasen. Aber gute Nachricht, wenn man immer gleich wieder einschlafen kann, dann ist das auch noch keine Schlafstörung. Das ist ein Zeichen des alternden Schlafes.
Und noch ein Mythos, den Sie vielleicht jetzt entlarven können?
Sie sehen mich überlegend.
Gibt es Schönheit Schlaf wirklich zum Beispiel? Den haben Sie eben angesprochen.
Ja, Schönheit, das ist ja eine Sache, die bewegt mich tatsächlich, weil das ist das einzige Ding, was irgendwie wissenschaftlich gar nicht untersucht werden kann. Ich war mal bei den Dermatologen, bei den Hautärzten bei uns und habe gefragt, können wir nicht mal den Schönheitsschlaf untersuchen? Ja, die Haut zu untersuchen, verstehen Sie, da eine Biopsie zu nehmen oder so, um sie zu, das gibt's noch nicht und irgendwie elektronische Techniken, die Hautqualität messen, ist auch noch nicht so schick. Würde ich gerne noch mal machen wollen, weil den Schönheitsschlaf gibt's. Man sieht am nächsten Tag den schlechten Schlaf sozusagen dem Gesicht an.
Ja, dann sehen wir aber fertig aus, wenn wir nicht geschlafen haben. Wie ist es mit dem blauen Licht?
Blaues Licht, da verdient die Industrie eine Menge Geld mit, indem sie kolportiert, Filter vors Handy, Filter überall wohin. Folgendes, je näher man das Medium an die Augen hält, das Tablet, das Handy, wie auch immer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das blaue Licht das Einschlafen stören kann, weil Melatonin dadurch ein bisschen absinkt. Wenn die Lichtquelle weit weg ist von den Augen, dann hat es eigentlich keinen Einfluss.
Okay, weil Sie Melatonin gerade ansprechen, da gibt es ja dann auch so Tropfen oder sowas und wird auch von der Industrie verbreitet. Mal eben sprühen oder ein paar Tropfen nehmen, hilft es?
Werbung hilft immer. Melatonin, klare Ansage, nur bei jungen Leuten eventuell und bei älteren, Ü60, weil da die Melatoninkonzentration abnimmt und alle Schichtarbeiter kennen es. Okay. Wenn ich morgens von der Schicht komme und ich möchte einschlafen, es geht nicht, dann kann Melatonin helfen.
Kann Mittagsschlaf das nächtliche Einschlafen beeinflussen? Das haben Sie, glaube ich, eben schon angedeutet.
Ja, bei allen schlechten Schläfern. Also jemand, der nachts schlecht einschlafen oder durchschlafen kann, der sollte am Tage möglichst nicht schlafen. Aber für alle, die nicht genügend in der Nacht schlafen, für die wäre ein Mittagsschlaf, wobei das schon Luxus, Mittagsschlaf heißt 1,5 Stunden schlafen.
Nennen wir es lieber. In Frankreich geht das vielleicht eher als in Deutschland, oder?
Oder die Siesta, genau. Ja. Nein, nennen wir es lieber Nickerchen oder Powernap. Mhm. Also so 10 bis 20 Minuten am Tage mal wegnicken, das macht Sinn, um Schlaf nachzuholen.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, ja, im Alter brauchen wir genauso viel Schlaf wie in jungen Jahren. Da passt aus Ludwigsburg von Ute Schillmann die Nachricht vielleicht ganz gut. Hallo, kann denn guter Schlaf vererbt werden? Meine Mama mit 95 schläft die ganze Nacht durch und ich kann auch überall und immer sehr gut schlafen.
Ich glaube, sie braucht keine Angst haben, dass sie jemals in ihrer Lebenszeit in eine Schlafstörung rutschen wird. Wenn beide Eltern oder ein Elternteil tatsächlich schon eine schwere Schlafstörung haben, dann hat man als Kind auch die Wahrscheinlichkeit, in eine Schlafstörung zu rutschen. Das kann mit Mitte 20 passieren, dann hätte man Pech. Das muss aber nicht. Das kann auch erst mit Mitte 60 passieren. Da hängt das auch ein bisschen ab, welche Trigger und Auslöser es in der Lebenszeit gibt.
Ja, dann kommt eine Nachricht aus Ulm von Nicole. Mich würde interessieren, was Sie bei wechseljahrsbedingten Schlafstörungen empfehlen.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Mythos, ne? Wechseljahre machen Schlafstörungen und sind die Wechseljahre weg, ist die Schlafstörung wieder weg. Das ist sie leider nicht. Also Wechseljahre sind ein Auslöser für eine Schlafstörung. Also für alle Damen, die zuhören, wenn sie in den Wechseljahren schlecht schlafen und ihnen der Gynäkologe, die Gynäkologin tatsächlich nicht helfen kann, auch nicht mit vielleicht Hormonpräparaten, was auch immer, dann bitte rechtzeitig auch mal beim Schlafmediziner melden, weil es ist eine Fehlwahrnehmung, dass man denkt, dass nach den Wechseljahren ich wieder eine begnadete Schläferin werde oder werde. Das passiert bei den meisten eben nicht.
Also abwarten hilft da nicht in dem Fall. Dann schreibt uns Jürgen aus Ellwangen, wie zuverlässig sind Uhren mit Schlafaufzeichnung?
Schöne Frage, habe selber eine. Sagen wir so, für zwei Sachen ist sie gut. Das eine ist die Schlaflänge. Also man sollte Ende der Woche mal schauen, ob man, wir haben ja gesagt, 7,5 Stunden sind normal, 7 mal 7, 49. Also man sollte Ende der Woche 53 Stunden geschlafen haben, dann hat man schlafgesund gelebt. Und das zweite ist die Schlafqualität. Kurze Empfehlung, Minimum im Schnitt über eine Woche mindestens 1/2 Stunde Tiefschlaf, gern bis zu 1 Stunde Tiefschlaf, im Schnitt über eine Woche. Ja. Und Traumschlaf 1,5 Stunden. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren.
Seit mehr als 30 Jahren sind Sie an der Berliner Charité und forschen rund um den Schlaf. Wie nehmen Sie dieses Thema gesellschaftlich wahr?
Also das Schöne ist, ich durfte auch 30 Jahre lang in Ruhe mich dem Thema Schlaf kümmern. Aber was ich natürlich auch die letzten 30 Jahre gemerkt habe, ich bin immer noch ein Exot. Ja? Also sorry, es gibt Schlafmediziner in Deutschland, aber die werden auch immer weniger. Die meisten, viele kümmern sich um Schnarchen und Atemaussetzer, aber wenig um die Insomnie zum Beispiel. Und außerhalb der Medizin um das Thema Schlaf kümmern sich noch weniger. Mhm. Und da bräuchten wir viel mehr Unterstützung aus der Politik, von den Krankenkassen, aber auch von Prominenten. In den USA ist das ganz anders. Während Herr Musk sagt, er schläft gern kurz, sagt Herr Bezos, ich schlafe aber gern lang. Nur dann bin ich effektiv und erfolgreich. Auch in der Sport gibt es viele prominente Sportler, die das Thema aufnehmen. Das fehlt mir nicht nur in Europa, sondern auch gerade auch in Deutschland.
Ja. Naja, nur zu sagen, ich schlafe schlecht, reicht ja nicht. Bewegen die denn dann da was mit ihrer Botschaft, dass sie das öffentlich machen?
Also uns hilft es schon, einfach zu vermitteln, ja, es gibt Schlafprobleme und über die muss man reden. Oder es gibt den langen Schlaf, der erfolgreich macht und nicht nur der kurze, wie man immer so denkt. Mhm. Ja. Frau Huffington, gibt so eine Huffington Post, gibt so eine Zeitschrift in den USA. Ja. Die hat das tatsächlich öffentlich gemacht und hat das gerade auch in den Medien sehr gepusht, das Thema Schlaf und Schlafstörung, gesunder Schlaf. Und diese Unterstützung wünsche ich mir auch in Deutschland, ja.
Und bewirkt das dann etwas in einem Gesundheitssystem? Was müsste sich dahingehend verändern? Da haben Sie wahrscheinlich auch Ideen.
Ja, müssen wir gar nicht, gehen wir noch einen Schritt zurück. Da wird ja mal so viel über Prävention gesprochen. Ja, es ist zu vermitteln in Deutschland, was muss ich tun, was kann ich tun, damit ich gar nicht erst in eine Schlafstörung rutsche. Das dürfen wir gern schon in der Schule vermitteln, das dürfen die Medien gern vermitteln, das dürfen Prominente gern vermitteln. Und wenn wir dann aber in einer Schlafstörung sind, dann muss man eben auch oder sollte man auch vermitteln dürfen, es gibt heute gute Therapien. Geh bitte rechtzeitig zum Schlafmediziner. Man muss nicht schnarchen, man muss nicht schlecht schlafen, man kann was dagegen tun.
Wobei Sie das ja sogar mit Prominenten angehen, mit Schauspieler Jan-Josef Liefers, Insomnia, der Schlafpodcast ist das. Und da merkt man immer, ja, man kann das Thema auch wirklich unterhaltsam rüberbringen. Wie sind Sie beide zusammengekommen?
Ja, ich freue mich riesig. Ich bin selber mal proaktiv zu Herrn Liefers marschiert und habe eigentlich nur kurz erwähnt, dass Sie Schlafmediziner sind. Und da ist er abgegangen wie Schmidts Katze, sage ich immer.
Weil er schlecht schläft.
Ja, irgendwie habe ich gemerkt, wow, mit dem, da hast du den Nerv getroffen bei ihm mit dem Thema Schlaf. Dann haben wir viele Jahre uns nicht gesehen und dann wieder erneut. Und ich habe ja mir gemerkt, dass er schlafaffin ist. Und so sind wir zusammengekommen. Und er selber hat tatsächlich die Idee aufgebracht, dann gemeinsam einen Podcast zu machen. Ich mache das gern mit ihm, weil es eben hilft, das Thema zu vermitteln.
Ja, da hat man dann natürlich auch nochmal Reichweite, kann auf das Thema eingehen. Sie haben jetzt Prävention gerade angesprochen. Darüber wollten wir ja sprechen. Und zwar das Thema Ernährung und Schlaf. Inwiefern das zusammenhängt. Da hört man auch immer, vielleicht auch ein Mythos, irgendwie, wann darf ich nichts mehr essen vorm Schlafen gehen?
Ganz spannendes Thema. Ich habe mich 2 Jahre damit beschäftigt, gerade ein Buch geschrieben, was im Herbst rauskommt zur Ernährung und Schlaf und Mikrobiom. Ja, im Darm zum Beispiel werden 2 Schlafhormone ausgeschüttet. Serotonin kennt man, das Glückshormon, auch Schlafhormon. Ja. Und GABA, das ist einer der wichtigsten Schlafstoffe. Also gibt es viele Zusammenhänge. Und was die Ernährung betrifft, 2 kurze Tipps. Die letzte große Mahlzeit 3 Stunden vor dem Schlafengehen. Aber auch nicht hungrig ins Bett gehen, sondern dann noch das sogenannte Betthupferl nehmen, nämlich ein etwas Süßes, Schokolade,
ehrlich?
Gummitierchen, was auch immer.
Das verbieten Sie jetzt.
Kohlenhydrate machen müde, Eiweiß macht munter. Also zumindest fürs Einschlafen. Da kann das eine Rolle spielen.
Ja, aber dann Zähneputzen nicht vergessen danach.
Korrekt.
Ne? Nach dem Süßen sollte man auf jeden Fall. Ja, und was wir essen, hat das Einfluss darauf, wie wir schlafen? Ich habe gehört, Salatblätter verdauen wir eher schlecht. Also abends sollte man vielleicht gar nicht unbedingt den Salat essen.
Korrekt, also gerade Obst und Früchte, so saure Sachen auch nicht essen. Übrigens ist auch die feste Nahrung besser als die flüssige Nahrung, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also es gibt viel zu sagen, was, mit wem, wann, wie lange und warum essen.
Professor Ingo Fietzel, bei uns in S1, Leute, so viele Menschen, die nachts nicht schlafen können, die klagen darüber, dass sie nachts schlechtere Gedanken haben als am Tag. Ist das so?
Naja, wenn man einmal alle Umgebungsbedingungen abschaltet und so in sich geht, dann beginnt der Stress, darüber nachzudenken, ach, hat der Arbeitskollege mich heute gemobbt oder ja oder nein oder der Chef was Falsches gesagt oder wieder kam Post ins Haus geflattert mit einem Mahnbescheid, wie auch immer. Das kommt dann plötzlich zutage und wenn man ein sensibler Schläfer ist oder tatsächlich Probleme hat mit dem Einschlafen, dann passiert's, ja.
Und wir wollten ja darüber sprechen, was wir uns Gutes tun können für den Schlaf. Fangen wir mit der Matratze mal an. Mhm. Gibt's da so Grundregeln, die helfen?
Erste Grundregel, erlaubt es, was gefällt. Zweite Grundregel, je mehr Schmerzen oder je älter, desto weicher.
Ach, tatsächlich? Man hört doch immer, ein richtig hartes Bett, eine Matratze ist gut für ein Kreuz.
Ja, als ich 18 war, konnte ich auch noch auf so einem harten Ding schlafen. Das geht heute nicht mehr.
Okay, aber nach Vorliebe kann man schon auch noch gehen.
Ja, na klar. Also wenn man heute ins Bettenhaus geht oder so, sich bitte beraten lassen. Das ist tatsächlich wichtig.
Wasserbett schwören ja manche drauf. Ist das gut?
Haben Sie schon mal probiert?
Nee. Sie?
Ja, ich habe die erste Nacht habe ich fantastisch geschlafen, aber ich glaube, da war der Rotwein schuld. Das zweite Mal dann schon schlecht. Man kann sich kaum bewegen im Wasserbett, das ist das Problem. Aber ansonsten auch wieder, wenn jemand Schmerzen hat oder tatsächlich angewiesen ist, auf einer Position zu schlafen, zum Beispiel auf dem Rücken, dann ist ein Wasserbett genial. Man kann ja auch noch ein bisschen die Temperatur anheben, ne?
Jetzt haben Sie gerade den Rotwein angesprochen. Uns hat heute Morgen gleich ein Hörer geschrieben, sprecht bloß nicht darüber, dass man nach einem Viertel besser schläft. Ist denn da was dran oder auch wieder ein Mythos?
Na, besser nicht. Ich würde sagen, ein Viertel, also 100, maximal 200 Milliliter sind nicht so schlimm für den Schlaf. Wenn man Glück hat, schläft man auch etwas besser ein, kennt ja jeder. Aber alles, was über 200 Milliliter geht bei Wein, wäre dann schon zu viel.
Ernährung hatten wir ja eben schon mal so ein bisschen angetextet. Da kommt noch was Großes von Ihnen im Oktober, ein neues Buch. Aber vielleicht können Sie so ein bisschen schon mal rauslassen, wo Sie gerade schon hier sitzen.
Ach, vielleicht 2 Sachen. Das eine ist, wenn man allein ist, ist man weniger, als wenn man in Kampagne ist. Muss man ein bisschen drauf achten. Also gern allein essen, wenn man abnehmen will. Das ist eine. Und dann kennt man vielleicht den Slogan schlank im Schlaf. Ja, man kann im Schlaf abnehmen, weil im Schlaf werden Kohlenhydrate abgebaut. Und deswegen, wenn man abends wenig Kohlenhydrate isst, werden die ganze Nacht über Kohlenhydrate abgebaut, die man eigentlich nicht haben möchte. Ein Tipp für alle, die tatsächlich abnehmen wollen.
Haben Sie nicht eben noch gesagt, die Kohlenhydrate wären gut für den Schlaf? Man soll einen Bettupferl nehmen? Habe ich Sie da falsch verstanden?
Korrekt. Deswegen zum Dinner, 3 Stunden vorher, bitte wenig Kohlenhydrate und dann einen kleinen Snack vorm Schlafen.
Okay. Ja. Und Mikrobiom haben Sie auch angesprochen. Also in der Darmerforschung kommt man ja immer weiter, dass das auch so wichtig ist. Depressionen hängen mit Darmgesundheit zusammen. Ernährung natürlich hängt damit zusammen. Inwiefern können wir unseren Schlaf dabei auch noch unterstützen?
Ja, da sind wir noch nicht ganz so weit. Also wir wissen heute, ja, viele psychische Erkrankungen haben was mit dem Darm zu tun, Schlaf auch was mit dem Darm. Es gibt bestimmte Bakterien, die sind dafür verantwortlich, das weiß man auch. Bei der Depression sind es die einen Bakterien, bei den Schlafstörungen die anderen. Deswegen gibt es ja heute die Probiotika. Ne? Ich nehme Bakterien zu mir und damit vielleicht antidepressiv oder gegen Schlafstörungen wirkend. Da muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Auch als Mediziner sagen, bitte nicht unkritisch solche Präparate nehmen. Die Wissenschaft kann da noch zu wenig Empfehlungen geben. Sie können auch schädlich sein für welche, die andere Erkrankungen haben und so weiter. Aber ich gehe davon aus, dass in einigen Jahren es tatsächlich da mehr Empfehlungen geben wird.
Ja. Wollen Sie da jetzt mehr noch nicht rauslassen, weil Ihr Buch noch nicht erscheint, oder?
Ja, das geht jetzt so sehr ins Einzelne. Das dann gern nachlesen.
Ach, okay, ja, alles klar. Der Schlaf treibt die Menschen um. Professor Ingo Fietze ist bei uns aus Freudenthal, hat Isi Kuffner noch eine Nachfrage zu Melatonin, hatten wir eben drüber gesprochen. Und sie will jetzt wissen, ist es schädlich oder macht es abhängig, wenn man einem 12-jährigen und einem 3-jährigen Kind regelmäßig zum Einschlafen Melatonin tropft? Oder Spray gibt?
Naja, also die negative Nachricht ist, ich weiß nicht genau, was in den Mitteln drin ist. Da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das drin ist, was draufsteht. Bei Kleinkindern, also zum Beispiel 3-Jährigen, würde ich sagen, bitte nicht mehr als 0,5 Milligramm Melatonin geben. Beim 12-Jährigen dürfen es 2 Milligramm sein.
Ist das einmal sprayen oder wie viel kann man
das dosieren? Nee, das wäre dann die Nettodosis. Das kann, kann ich beim. Es gibt ja auch Tabletten, verschreibungspflichtige Tabletten, da kann ich mich drauf verlassen, was drin ist. Aber das ist das, was mal klären, sollte man vielleicht auch mit Apotheker oder Apothekerin klären. Ja. Regelmäßig heißt übrigens regelmäßig, klar, kann man mal über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder ein Jahr oder anderthalb Jahren nehmen oder geben und dann aber auch versuchen, wieder auszuschleichen.
Aus Bad Rappenau schreibt uns Gabi, ich kann nicht schlafen, wenn ich nichts höre. Bei mir muss die ganze Nacht was laufen, Fernsehen oder Radio. Wenn ich nichts höre, wache ich auf. Läuft was im Hintergrund, schlafe ich meistens wieder ein.
Ja, das ist, also solche Schläferinnen nenne ich dann sensible Schläferinnen. Die brauchen dann schon irgendwie, da gehört zum Schlafkomfort zum Beispiel die Geräuschkulisse dazu. Es spricht nichts dagegen. Also ich selber bin ja einer, der gelegentlich Durchschlafstörungen hat und dann mache ich den Fernseher an, also von der Ferne. Ich gucke da gar nicht hin. Ja. Und das bisschen Licht und die sonore Stimme da von irgendeinem, was ist, eine Sendung oder Dings, lässt mich dann wieder einschlafen. Das macht ja auch der Podcast oder die Musik oder was auch immer. Also wie gesagt, ist auch das erlaubt, was sie macht. Ja.
Solange das dann ist, setzen Sie einen Schlaftimer, dass es dann irgendwann von alleine wieder ausgeht?
Ich selber ärgere mich oft, dass wenn ich das zum Einschlafen genutzt habe, den Sleeptimer nicht eingeschalten hatte, das sollte man tun, ja.
Dann kommt eine Frage aus Herrenberg von Sven. Stimmt es, dass man im Schlaf nichts riechen kann?
Stimmt nicht. Tatsächlich ist die Riechfunktion ist tatsächlich eher ein bisschen ausgeschalten, also gedämpft als Hören und Sehen. Also man wird als erstes durch Lärm wach, als zweites durch Licht und erst als drittes tatsächlich durch unangenehme Gerüche. Aber auch die können wach machen.
Interessant, dass das Hören so gut funktioniert in der Nacht, weil man ja eigentlich denken würde, das schaltet man irgendwie ab.
Ja, aber das ist auch so eine Art Schutzfunktion. Also ich meine, früher musste man ja aufpassen, wenn man im Wald geschlafen hat und es knackt, der Tiger kommt, dass man es wenigstens hört.
Ja. Dann möchte Sven auch noch wissen, kann man im Schlaf aufwachen wegen Juckreiz?
Juckreiz, Tinnitus. Kopfschmerzen, was es alles gibt. Stellen Sie sich vor, im Sommermonaten die Mücke im Schlafzimmer, die einen gepiekst hat. Natürlich kann man dadurch wach werden. Das sind Schlafkiller. Dann eher versuchen, den Juckreiz zu behandeln, bevor man wieder einschlafen möchte. Ja.
Jetzt gibt es noch ein ganz spannendes Phänomen. Es gibt Menschen, die sind halb wach und schlafen halb, nämlich die Schlafwandler. Wie lässt sich sowas erklären?
Ja, sie schlafen gar nicht halb, sondern sie schlafen tief. Ja. Im Tiefschlaf wandelt man und man wandelt gen Licht, deswegen hieß es früher mondsüchtig, weil die Augen sind leicht geöffnet bei Schlafwandlern, kann man bei Kindern beobachten. Und deswegen darauf achten, dass bei Schlafwandlern tatsächlich so ein Nachtlicht im Schlafzimmer gibt. Und wenn das Schlafzimmer dunkel ist und nur Licht von außen scheint, dann läuft man Gefahr, dass man durch das Fenster oder wie auch immer, auf welchem Weg man nach außen möchte, das kann auch zu Verletzungen führen.
Ist das denn irgendwie genetisch erklärbar oder wie entsteht sowas?
Ja, das Schlafwandelgen ist auch noch nicht entdeckt, aber sicherlich auch genetisch vererbbar und letztendlich alle Erkrankungen haben ihre Grundlage in den Genen, ja, aber wir haben es leider noch nicht entdeckt. Bei Kindern ist es passagier, zwischen 4. und 7. Lebensjahr fast jedes zweite Kind Schlafwandel. Dazu gehört ja nicht unbedingt das Aufstehen, sondern sich einfach hinsetzen und dann wieder weiterschlafen. Ja. Aber wenn man mit 18, 19, 20 noch schlafwandelt, dann hat man es eben auch noch im Erwachsenenalter. Wobei, gute Nachricht, es verläuft sich im Alter. Also ist nicht so, dass wenn man mit 24 schlafwandelt, man mit 60 irgendwie jede Nacht aus dem Bett steigt.
Ja, aber da haben Sie doch wahrscheinlich schon verrückte Geschichten gehört, oder?
Was ja, die verrücktesten Geschichten, ja.
Haben Sie mal eine?
Mehr harmlos. Eltern kamen mit ihrer Tochter, die war 13 Jahre. Sie stand eine Nacht, mitten in der Nacht, vor dem Bett der Eltern mit der Katze. Die war tot, die wurde im Garten eingegraben. Die hat sie ausgegraben und noch mit Salz bestreut, warum auch immer. Und wollte sie ihren Eltern ins Bett legen.
Okay. Noch eine andere Geschichte?
Es gibt die Sexsomnie im Schlaf. Und als man da die unmöglichsten Sachen versucht zu tun. Das kann auch gefährlich werden. Da habe ich noch was harmlos. Naja, also das Häufigste ist tatsächlich, dass man nachts schlafwandelt in die Küche geht. Und sich
An den Kühlschrank, oder?
Sich dann aber auch eine Stulle mit Nutella und Honig und noch eine Wurst oder Käse drauf macht. Also die unmöglichsten Sachen ist, die man am Tage nie mixen würde. Um nur eine zu nennen.
Es kommen so viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir uns direkt vor mit Professor Ingo Fietze aus Zürich, schreibt uns Jörg. Wieso erwache ich regelmäßig zwischen 3 und 3:30 in der Früh und dann dauert es wieder 2 Stunden, bis ich wieder einschlafen kann? Haben Sie eine Erklärung?
Ja, jetzt weiß ich ja nicht genau, wann Dirk ins Bett geht. Aber wichtig ist zu wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass man nachts wach wird, ist gegeben nach 1,5 Stunden Schlaf, nach 3,5-4 Stunden Schlaf oder nach 5,5 Stunden Schlaf. Weil wir schlafen ja nachts in Zyklen, alle 90 Minuten. Und deswegen alle 90 Minuten gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass man wach wird. Das ist so eine klassische Schlaf, wo ich wahrscheinlich nach 2 oder 3 Schlafzyklen wach werde.
Okay, kann er nichts gegen tun?
Nee, das ist dann schon ein Zeichen, dass er nicht mehr der begnadetste Schläfer ist. Und wenn er irgendwie, angenommen, er braucht tatsächlich eine Stunde zum Wiedereinschlafen, das ist eine Durchschlafstörung. Wenn er aber netto damit klarkommt und irgendwie auch noch gut durch den Tag, dann muss er nichts tun. Aber wenn er irgendwann sagt, damit bin ich am Tage nicht leistungsfähig, das stört mich, dann natürlich Hilfe suchen.
Gibt es eine gute Zeit, wann wir ins Bett gehen?
Die ideale Schlafzeit zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett und dann 6 bis 7 Uhr schlafen.
Anna aus Eberbach fragt, meine schlaue Uhr erklärt mir fast jeden Tag, dass ich zu wenig träume, meist zwischen 1/2 Stunde und 1 Stunde. Ist ja schade, kann ich was tun, um länger zu träumen?
Also Folgendes, ja, sie hat recht. Ich hatte ja gesagt, so 1,5 Stunden Schlaf Traumschlaf wäre ideal. Also über 1 Stunde sollte es sein. Hat sie ein geringes Traumschlafdefizit? Schlechte Nachricht, es gibt im Moment noch keine schlafmedizinische Methode, Traumschlaf zu verlängern. Ja. Es gibt ein Schlafmittel, was den Traumschlaf nicht kürzt und vielleicht auch ein bisschen dem Traumschlaf helfen kann. Aber das ist dann schon ein Schlafmittel bei schweren Schlafstörungen. Sorry, sie kann tatsächlich nicht viel tun.
Und wenn Leute den Eindruck haben, gar nicht zu träumen, das gibt's ja auch.
Nee, der Eindruck wird übrigens nicht vermittelt. Es gibt ja Patienten, die kommen zu einem, Doktor, ich habe seit einer Woche gar nicht geschlafen. Das macht das Tiefschlafdefizit. Wenn man nachts nicht tief schlafen kann, dann fühlt sich die ganze Nacht wie Nichtschlafen an. Das Nichtträumen nimmt man subjektiv nicht wahr.
Also wir träumen, aber wachen auf und denken, ich habe nichts geträumt.
Ja, weil zum Beispiel die Hälfte aller oder alle gesunden Schläfer sagen, ich träume gar nicht, weil die im Traumschlaf nicht wach werden. Traumschlaf ist eine sehr vulnerable Schlafphase, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wach wird, sehr hoch. Alle sensiblen oder schlechten Schläfer wachen sehr häufig aus Traum auf.
Und das heißt, das sind die Menschen, die sich an ihre Träume erinnern können?
Korrekt.
Dann nächste Frage kommt von Ines Link aus Breisach. Nachtschreck bei Kindern, wie kommt es dazu und bis zu welchem Alter kommt es vor? Müssen wir jetzt vielleicht klären, was ist denn Nachtschreck?
Nachtschreck ist eine Form, wir nennen das ja Parasomnie, ja, dieser Phänomene im Tief- oder Traumschlaf. Der Nachtschreck passiert auch aus dem Tiefschlaf. Das ist nicht das Schlafwandeln, sondern das plötzliche Aufsetzen und vielleicht Schreien, deswegen Nachtschreck. Passiert bei Kleinkindern sehr, sehr häufig, weil Kinder im Tiefschlaf auch noch träumen. Also wenn ich im Tiefschlaf die Wahrscheinlichkeit habe, mich zu bewegen, aufzusetzen oder aufzustehen und dann auch noch träume, dass gerade was Fürchterliches passiert, dann und das zusammen kombiniert kann ergeben, dass ich mich eben schnell aufsetze und dabei auch schreie, weil da war ja gerade was Fürchterliches im Traumschlaf.
Und was tun?
Da muss man nichts tun. Das Kind auch nicht wach machen. Es wird sich auch schon wieder hinlegen. Wenn Nachtschreck jede Nacht auftritt und über die Jahre nicht weggeht, also auch noch bei Jugendlichen auftritt und das auch noch den Schlaf stört oder nachts schon die Polizei kommen muss, weil da nachts geschrien wird, dann bitte Hilfe beim Schlafmediziner suchen. Ansonsten nicht.
Stimmt das denn eigentlich, habe ich mal gelesen, dass nur Kinder noch Tiere in ihre Träume einbauen? Erwachsene, bei denen kommen Tiere überhaupt nicht mehr vor. Die haben sich das nicht bewahren können.
Ich bin ja einer, der oft aus dem Traumschlaf wach wird. Da darf ich Ihnen sagen, tatsächlich, bei mir kommen Tiere im Traumschlaf relativ selten vor. Ich kenne die wissenschaftliche Untersuchung nicht, die das sagt. Interessanter Aspekt.
Die rauben einem den Schlaf, die Albträume. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Gibt es für Sie sowas wie einen persönlichen Albtraum?
Ich hatte noch keinen.
Ist doch eine gute
Also man
Nachricht.
Sagt, jeder Erwachsene hat einmal im Jahr einen Albtraum. Ist mir tatsächlich noch nicht passiert, aber darf sein. Es gibt übrigens den Unterschied zwischen Albtraum und schlechte Träume. Es gibt auch schlechte Träume. Übrigens, die meisten Träume sind eigentlich nicht so gute Träume. Und deswegen ist es auch gut, dass wir da gar nicht davon aufwachen. Ja, nehmen wir sie gar nicht wahr. Aber Albträume ist das plötzliche Aufschrecken, tatsächlich mit ein bisschen Herzrasen, hat man irgendwie ein wirres Zeug geträumt. Tipp dagegen, sich abends vorm Bett gehen, diesen Albtraum vornehmen und ihm eine bessere Richtung geben, schon mal im Bewusstsein. Und das, wenn man das über mehrere Nächte oder Wochen macht, dann wird der Albtraum besser oder verschwindet.
Das ist ja diese Frage, was viele sich fragen, können wir Träume beeinflussen? Offenbar ja, wenn Sie das so sagen.
Ja, gerade den Albtraum vor dem Schlafengehen, ja. Aber ansonsten, 85% unserer Träume haben was mit dem täglichen Leben zu tun. Also wenn ich tatsächlich Zoowärter bin, dann werde ich über Tiere träumen, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Doch über Tiere, weil Sie eben gesagt haben, ja, kommt eigentlich nicht so vor. Ich habe mal gelesen, es können nur Kinder.
Nee, die Wissenschaft hat das noch nicht thematisiert, deswegen weiß ich es nicht wissenschaftlich. Aber man träumt das, was man am Tage macht. Und übrigens träumt man nicht davon, wie man jeden Tag zur Arbeit fährt. Also ganz gewöhnliche Sachen werden gar nicht geträumt, sondern eher die ungewöhnlichen. Also da ist was auf Arbeit passiert, das träumt man dann eher.
Hat der Traum einen Zweck? Dient er also der Verarbeitung?
Traum ist für die Gedächtniskonsolidierung, also Gedächtnisspeicherung verantwortlich, da ist er ganz wichtig. Und im hohen Alter ist er auch wichtig für Gesundheit und langes Leben.
Freud sah in den Träumen den Ausdruck des Unbewussten. Unterschreiben Sie das?
Ja klar, also Traum ist schon sozusagen, da kann man erkennen, also im Traum, weil die Emotionen dort fehlen können, können sich Gedanken frei machen. Verstehen Sie, unabhängig von äußeren Bedingungen, die man an Tage so um sich hat. Und deswegen könnte man im Traum tatsächlich auch sich selber erkennen oder Gedanken erkennen oder vielleicht auch neue Ideen entwickeln, gibt es alles. Aber besser ist begnadet schlafen.
Und ist das vielleicht, dass wir im Traum fliegen können und dabei nicht aus dem Bett fliegen? Ist das dann auch die Erklärung, was Sie gerade genannt haben, dass das halt alles davon unabhängig möglich ist?
Ja, ich kann Ihnen immer noch nicht erklären, warum wir im Traum fliegen können, beziehungsweise warum wir im Traum zum Beispiel aus dem Haus, aus dem 16. Stock fallen können, aber wach werden, bevor wir sozusagen unten ankommen. Ja. So ein Schutzmechanismus, das funktioniert sehr gut und Gott sei Dank wäre noch was die Wissenschaft zu entdecken hätte.
Ist das gekoppelt, Schlafforschung, Traumforschung? Wie ist es bei Ihnen?
Wenig. Es gibt wenig Traumforscher, auch in Deutschland oder generell weltweit, einfach weil wir noch nicht rankommen. Wir werden die KI, die heutige Technologie wird bringen, dass wir irgendwann den Traum sehen können mit irgendeiner Technik. Also heute im MRT schlafen ist noch ein bisschen schwierig. Wenn wir das können, dann werden sich viel mehr Erkenntnisse aus dem Traum ergeben.
Jetzt forschen Sie schon seit mehr als 30 Jahren am Schlaf. Warum ist diese Welt für Sie immer noch so faszinierend?
Erstmal, weil es als Schlafmediziner, weil es viel mehr Betroffene gibt als Schlafmediziner, die sich drum kümmern. Deswegen, ich würde denken, ich kann gar nicht aufhören zu arbeiten, weil da gibt es ja so viele Betroffene, Nummer eins. Und Nummer zwei, weil wir wissen schon sehr viel über den Schlaf, klar. Aber es ergeben sich immer wieder noch neue Ideen, zum Beispiel, wie kann ich den Traum besser deuten und so weiter. Und die heutige Technologie, KI und so weiter, die wird gerade die Schlafforschung oder auch was man mit dem Schlaf machen kann, noch deutlich revolutionieren. Ein neues, spannendes Feld.
Was würden Sie da, was wäre für Sie persönlich der Sechser im Lotto, was würden Sie da gerne noch erkennen, erforschen?
Jetzt gehe ich schon wieder in die Therapie, weil es so viele Schlafgestörte gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir die Schlaftablette nicht mehr brauchen, sondern mit elektrischer Stimulation oder visueller oder akustischer Stimulation den Schlaf initiieren.
Gibt's
das heißt, Ideen? Auf Knopfdruck einschlafen oder auf Knopfdruck wach werden.
Ist das jetzt Magie oder gibt es da Ideen?
Nein, das ist nicht Magie. Bei Tieren funktioniert das. Man kann eine Maus von einer Sekunde in die andere in Tiefschlaf schicken oder in Traumschlaf schicken. Leider eben nur mit tiefen Elektroden. Also das Schlafzentrum ist ja in der Mitte des Gehirns. Das ist ja nicht oberflächlich. Ja, es braucht ein Implantat. Es gibt auch heute schon in den USA Technologien zu kaufen für gegen Einschlafstörungen, sozusagen Kopfhörer mit akustischen Wellen. Durch die Schädelkalotte durch zum Schlafzentrum zu kommen, ist noch ein bisschen tricky. Es dauert noch einige Jahre.
Okay, dann kommen Sie einfach wieder. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Professor Ingo Fietze.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.